Mit Vera Linz am Mikrofon herzlich willkommen zum Online-Talk einer Netzreporter XL-Ausgabe. Dass Computerspiele ein Kulturgut sind, das ist zwar nicht selbstverständlich, doch inzwischen auch staatlicherseits anerkannt. Lange als Schmuddelkind abqualifiziert und als Gefahr für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, gibt es seit 2009 sogar einen Computerspielpreis, ausgelobt von zwei Branchenverbänden und dem Kulturstaatsminister. Und ein Jahr zuvor, 2008, wurde Computerspielen offiziell der Status eines Kulturgutes zuerkannt und man nahm den Bundesverband der Entwickler von Computerspielen sogar in den Deutschen Kulturrat auf. Soweit, so gut. Die Computerspiele sind angekommen in der Mitte der Gesellschaft, was nicht heißt, dass es nicht immer wieder zu Diskussionen kommt. Etwa über das umstrittene Ego-Shooter-Spiel Crysis 2, das in diesem Jahr den Computerspielpreis erhalten hat. Und andere Debatten drehen sich um die Geschlechterrollen im Computerspiel. Sex und Gewalt sonst nichts oder doch? Die kulturelle Bedeutung von Games, das ist unser Thema heute in diesem Online-Talk. Und dazu begrüße ich in Barcelona uns per Skype zugeschaltet Christian Schiffer. Er ist Radiojournalist und aber auch Spieleexperte, Herausgeber des Essay-Magazins WASD. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Einer Mischung aus Buch.
Völlig richtig.
Super, einer Mischung aus Buch und Magazin, das einmal im halben Jahr erscheinen soll, erstmals am 12. Juni dieses Jahres erhältlich. Mal herzlich willkommen, Christian Schiffer.
Hallo.
Hallo, wir haben Sie jetzt eben schon kurz gehört. Dann uns zugeschaltet aus München der Blogger und Journalist Dave Pirmasens, bekannt als Hegemann Plagiatsenthüller, aber, und deshalb haben wir ihn heute hier eingeladen, er bloggt auch über Computerspiele und das nicht ohne Wirkung. Herzlich willkommen, Herr Pirmasens.
Guten Tag, Frau Linz.
Hallo. Und in Karlsruhe hört man mich dort, Herr Lott.
Hallo, hier ist Gunnar Lott.
Super. Gerade eben nämlich noch dazu geschaltet, Gunnar Lott, Journalist und Autor auf dem Fachgebiet Computerspiele, unter anderem ehemaliger Chefredakteur der Zeitschriften GameStar und Making Games Magazin, des Making Games Magazins, kurz ein Computerspiel-Experte, derzeit Pressesprecher bei Flair Games. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Frau Lenz.
Drei Schwerpunkte würde ich gerne mit Ihnen diskutieren. Einmal das verzerrte oder diskutierte Frauenbild in Computerspielen. Ist das ein echtes Problem oder wird das alles nur ein bisschen hochgekocht? Dann, sind Computerspiele tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wie wünschenswert ist das überhaupt oder wäre das überhaupt? Und drittens, wollen wir einen Blick in die Zukunft werfen. Wie wird der technische Fortschritt die Qualität von Spielen verbessern? So, jetzt geht's aber los. Computerspiele sind immer wieder in der Diskussion und Sie, Dave Pirmasens, Sie haben eine kontroverse Debatte ausgelöst mit einem Blog-Eintrag am 9. Juni 2012. Erzählen Sie uns doch kurz, worum es da ging.
Da ging es darum, dass für das im nächsten Frühjahr erscheinende Tomb Raider-Spiel, also das Spiel mit Lara Croft, ein neuer Teil erscheint, der völlig neu aufgestellt sein wird. Man spricht da von einem Reboot, die Figur soll neu definiert werden und da haben sich die Macher überlegt, man könnte ja so ein bisschen auch erzählen, warum die Figur heute so tough ist, wie sie ist, und das wurde dann so gezeigt in einem Trailer auf einer Spielemesse, dass sie beinahe vergewaltigt wird und sich nur retten kann, indem sie den Angreifer erschießt. Und zu diesem Zeitpunkt, als ich diesen Artikel geschrieben habe, habe ich mich maßgeblich daran gestört, dass Tomb Raider eigentlich eine Spieleserie war, die vor allen Dingen so durch Rätseln und Kraxeln aufgefallen ist, wenig durch Gewalt und die halt jetzt hier völlig verändert wird, wo ich mir halt gedacht habe, auch wenn da dann möglicherweise ab 18 auf dem Spielecover draufsteht, könnten möglicherweise Eltern, weil sie halt auch vielleicht die Filme gesehen haben mit Angelina Jolie, denken, ah, das ist alles nicht so wild, und habe eben dadurch gesagt, dass ich das verantwortungslos finde und zum Teil auch geschmacklos. Es hat sich dann im weiteren Verlauf nach dem Artikel noch ein bisschen verändert, weil die Debatte vor allen Dingen im englischsprachigen Bereich noch weiterging und man sich sehr gestoßen hat eben an Äußerungen von den Spielemachern, die zuerst gesagt haben, ja, das ist eine beinahe Vergewaltigung, dann das zurückgewiesen haben, gesagt haben, nein, das ist keine, da gibt's auch keinen sexuellen Missbrauch in dem Spiel, obwohl der in dem Trailer klar zu sehen ist. Und dann haben sie noch versucht zu sagen, eben ja, diese beinahe Vergewaltigung sei ein charakterdefinierender Moment für diese Figur. Und wenn man eben es so darstellt, dass wenn Frauen tough, selbstbewusst und als Heldinnen dargestellt werden, dass das nur geht, indem man ihnen also irgend so ein Trauma in die Jugend packt, was auch noch irgendwie mit Sexualität und Gewalt zu tun hat, dann finde ich das sehr fragwürdig.
Sie haben ja diesen Trailer auch auf Ihren Blog gestellt. Also man kann sich das angucken und dann kann man tatsächlich darüber diskutieren, war es nur eine versuchte Vergewaltigung oder nicht. Aber was Sie auch dazu geschrieben haben, ist, dass es sexistisch ist. Warum denn sexistisch?
Also ich habe den Begriff gar nicht so offensiv benutzt. Ich habe jetzt auch Ihre Ankündigung für die Sendung gelesen. Ich fand die etwas zugespitzt. In dem Fall störe ich mich halt maßgeblich daran, dass wenn man Charaktere definiert und wenn man Frauen als Heldinnen definiert oder begründet, warum sie keine Figuren sind, die sich in Spielen mit Pferden umgeben oder schminken oder in Sims irgendwelche Hausfrauen sind, dann muss man ihnen halt irgendwie so ein Trauma andichten anscheinend oder jedenfalls glauben, dass die Tomb Raider Macher, und das finde ich sexistisch, zumindest wenn man halt als Sexismus die Definition heranzieht, dass Menschen eben unterschieden und diskriminiert werden über Geschlechtsmerkmale und soziale Merkmale und daraus Rollen abgeleitet werden.
Wir wollten, das muss ich hier unbedingt noch mit einfügen, natürlich dieses Thema, dieses gesamte Computerspielthema auch noch mit einer Frau diskutieren, haben lange, lange gesucht, viele angesprochen, aber keine gefunden. Darum bin ich jetzt die einzige Frau in dieser Runde und habe drei Männer an meiner Seite. Das vielleicht nur zur Erklärung, weil es über Twitter auch vorab schon Kritik und Fragen gab, wieso denn nicht noch eine Frau dabei ist. Aber zurück zum Thema, Christian Schiffer, können Sie das teilen, diese Kritik?
Ja, weitestgehend auf jeden Fall. Ich finde es legitim, dass man versucht, eine Figur neu zu definieren. Das wird bei männlichen Figuren ja andauernd gemacht. Also man denke nur an Batman zum Beispiel. Nur ist es eben dann bei Männerfiguren so, dass die dann irgendwie gebrochen werden oder Schwäche zeigen, indem sie irgendwie mit einer Whiskyflasche oder sowas rumlaufen dürfen oder irgendwas anderes. Aber bei Frauen ist es dann eben gleich sozusagen, dass Schwäche sexuelle Schwäche ist. Und das zeigt halt irgendwie dieses Beispiel Tomb Raider, finde ich, wieder sehr gut. Und da hätte man tatsächlich den Programmierern oder den Storytellern mehr Kreativität wünschen dürfen.
Wobei sie sich ja doch sehr deutlich und sehr wirkungsvoll zur Wehr setzt und den Täter eben einfach erschießt.
Ja, trotzdem, aber es ist halt immer nur irgendwie, der Ausgangspunkt ist trotzdem sozusagen ihre sexuelle Schwäche. Ich meine, natürlich ist das, wenn wir uns sozusagen die Geschichte der Frauen in Computerspielen anschauen, sogar vielleicht ein relativer Fortschritt. Also früher waren ja weibliche Computerspielfiguren vor allem dazu da, gerettet zu werden. Ja? Also sie waren sozusagen die Belohnung. Also man denke an Super Mario und die Prinzessin Peach oder sowas. Bei Tomb Raider oder bei Lara Croft war das ja die erste Figur, die sozusagen nicht nur Subjekt, sondern tatsächlich Objekt war. Also niemand musste Lara Croft retten. Und dass sie sich jetzt auch in dieser Situation zumindest selbst retten kann, finde ich sogar noch mit das Positivste an dieser ganzen Geschichte. Ja.
Die Firma sind, Sie schreiben dann in einem Tweet, der auch auf dem Blog zu lesen ist, weiter: Blut in Videospielen okay, Folter, Fragezeichen, in ab 18 Games tolerabel, aber eine beinahe Vergewaltigung geht's noch. Wo grenzt man da eigentlich ab, was schlimm ist und was nicht schlimm ist?
Ja, also ich glaube, damit das jetzt nicht falsch verstanden wird, muss man grundsätzlich noch was klarstellen, weil ich weiß ja auch, wie die Reaktionen teilweise dann sind bei Spielern und Spielerinnen. Also zunächst mal, wenn wir so eine Debatte führen, geht es wie auch bei anderen Debatten um Literatur und um Film nicht um Verbote und es geht nicht darum, irgendjemandem was wegzunehmen. Ich bin der Meinung, Sie haben ja in Ihrer Ankündigung auf der Homepage geschrieben, wie weit dürfen Spiele gehen. Und die Kunst ist frei und Spiele dürfen alles. Nur beschränkt durch Paragraphen wie zum Beispiel den Gewaltverherrlichungsparagraph. Trotzdem darf man aber, wenn Spiele halt oder auch andere Medien irgendwelche Inhalte haben, die man anstößig findet, darf man darüber diskutieren. Das bedeutet nicht, dass ich nicht möchte, dass Tomb Raider erscheint. Ich möchte aber, dass viel mehr bessere Spiele erscheinen. Das Problem, was wir jetzt haben, ist nicht Tomb Raider und sind nicht andere Spiele wie Lollipop Chainsaw oder sowas mit einer Cheerleaderin, die mit Kettensäge rumläuft, sondern das Problem ist einfach das Verhältnis oder die Darstellung von Frauenfiguren in den Games. Früher hatten wir fast gar keine Frauen, dann hatten wir immer mehr Frauen, die so hübsches Beiwerk waren und jetzt haben wir halt viel mehr Frauen, aber die werden halt oft von ihrer Darstellung besonders sexy dargestellt, unrealistisch, übertrieben, verzerrt. Und das ist, sagen wir mal, im Film und in der Literatur auch der Fall. Nur es gibt eben so viel auch realistische und gute Darstellungen in Film und Literatur und in Theaterstücken. Bei den Spielen fallen halt dann diese schlechten Darstellungen viel stärker ins Gewicht. Und darüber, ohne Verbot, kann man trotzdem diskutieren und das kritisieren.
Und das finde ich auch absolut richtig. Darum machen wir das ja heute auch hier. Also das, ich habe bloß nicht ganz verstanden, wieso es weniger schlimm ist, zu foltern als zu vergewaltigen. Also diese Unterschiede habe ich nicht verstanden.
Also es ist so, sagen wir mal, wir sind ja alle, die wir nun heutzutage leben, sind wir von Medien sozialisiert. Und es gab immer Mediendebatten. Es gab die auch schon über Bücher und dass sie die Jugend schlecht machen und ihnen die Augen versauen. Und es gab ja um Werte auch diese Suiziddebatte und so. Und als ich studiert habe, Ende der 90er, Anfang der 2000er, war so in der Medienpädagogik, wurde viel geforscht zum Thema Kinder und Fernsehen und Kinder und Werbung. Dann in den 2000er Jahren hat man sich eben die Videospiele vorgenommen und so ist es halt. Wenn ein Medium neu dazukommt, dann gehört zum Erwachsenwerden eines Mediums und auch dazu, dass man es ernst nimmt, eben dass man es auch kritisch beleuchtet und sich damit auseinandersetzt, damit das Medium auch besser werden kann und ernst genommen werden kann. Und was jetzt Gewalt angeht, ist es so, wenn wir uns zum Beispiel das Fernsehprogramm angucken, das ist ja jetzt eine totale Binse, es gibt im Fernsehprogramm mehr Morde als in Wirklichkeit. Medien konstruieren eine verzerrte Realität und was so die Gewalt angeht, im Tatort und so, da haben wir uns damit abgefunden. Das finden wir tolerabel, ja, Freiheit der Kunst, Freiheit der Medien. Und auch was Spiele angeht, haben wir uns da zum Teil auch mit abgefunden. Und ich persönlich spiele auch sehr gerne ab 18 und gewalthaltige Spiele. Wenn aber halt es um Vergewaltigung geht und gerade wenn es um die Rolle der Frau geht, die halt mehrheitlich verzerrt dargestellt wird in Spielen, dann ist es für mich nochmal ein anderes Thema, wo eben noch Diskussionsbedarf besteht.
Gunnar Lott, nun folgte nach diesem Blog-Eintrag eine größere Diskussion über Geschlechterklischees, die viele Computerspiele vermitteln. Wahrscheinlich gibt es diese Diskussion schon länger, aber die poppte dann noch mal richtig auf. Wie sehen diese Geschlechterklischees eigentlich aus? Was für Beispiele kann man da oder was für Typen kann man da ausmachen?
Kann ich ganz kurz nochmal auf das eingehen, was der Dave gesagt hat vorher? Ich bin fast geplatzt beim Stillsein hier.
Okay, bitte.
Also wir sprechen ja jetzt hier nicht, das ist doch eine Diskussion um das Kaisersbad. Wir sprechen jetzt doch hier nicht über Literatur. Ja? Wir sprechen über Unterhaltungsprodukte, die von großen Maschinen unter großem Geldeinsatz und viel Werbung und Marketing in die Märkte gebracht werden. Also ich finde, der Vergleich des Computerspiels, das wird immer so, ja, das Buch, das Computerspiel und, keine Ahnung, der Fernsehfilm wird so nebeneinander gestellt. Aber die Computerspiele haben die Rolle in der Welt von Hollywood-Produktionen für die Massen. Und wir haben es hier gesehen, man wollte die Heldin rebooten, wie das der Kollege so schön gesagt hat. Also die Heldin eine neue Identität geben, um die Serie neu zu starten. Und dann nimmt man halt einen Topos, den Leute kennen. Und beim Mann ist es dann halt oft der Topos, der zynische Trinker, der abgefuckte Cop, irgend sowas. Ja? Also auch ein Klischee. Und bei der Frau ist es in diesem spezifischen Fall die rachenehmende Frau, die wir auch schon tausendmal gesehen haben. Ich finde das jetzt nicht unlegitim. Und auch nicht überraschend und auch gar nicht frauenspezifisch. Das ist halt eins von vielen Klischees, die es auf der Welt gibt und die man halt genommen hat. Und wie der Christian Schiffer gesagt hat, für die Serie Tomb Raider, das ist ja ein gewaltiger Fortschritt. Ja, weil die Figur ist ja zwar eine Heldenfigur, insofern wurde ja positiv bewertet immer. Oh, da ist mal eine Frau die Heldin. Aber ich meine, ehrlich gesagt ist das ja eine totale Abziehbildheldin. Das ist halt ein männlicher Held eigentlich, nur mit Brüsten. Und es unterscheidet halt kein frauenspezifisches Verhalten oder sonst irgendwas, was immer das dann ist. Ja, aber verhält sich genauso wie die männlichen Actionhelden, hat halt Brüste, damit man es auch noch schön angucken kann und dann wird halt trotzdem geschossen. Und jetzt ist es halt immerhin eine Figur, die was, auch wenn es vielleicht abgegriffen ist, in anderen Literaturzusammenhängen, ja, diese Verletzlichkeit, diese sexuelle Verletzlichkeit. Aber das mal in einem Spiel zu haben, ist ja ein Fortschritt. Ja? Das ist ja was in Filmen völlig zu Recht immer mal wieder Topos ist. Das ist ja was Frauen in der Wirklichkeit erleben. Und jetzt wandelt sich diese Heldin immerhin mal zu was Verletzbarem und nicht zu einem vom Action-Monster. Zu was Verletzbarem. Also ich finde das ja also eher positiv.
Ich würde Ihnen natürlich auch insofern recht geben, wo es Geschlechterklischees in Bezug auf die Frau gibt, gibt es in der Regel immer auch welche in Bezug auf den Mann, die dann natürlich anders aussehen, aber in der Regel wahrscheinlich auch nicht viel besser sind. Trotzdem, Christian Schiffer, gibt es nun diese Diskussion über das Frauenbild in den Computerspielen? Bei dem würde ich mal bleiben wollen. Teilen Sie diese Kritik, die da so nach oben geschwappt ist?
Ich sehe es ambivalent. Also ich bin zunächst einmal froh, dass es diese Debatte überhaupt gibt, denn ich nehme das schon als Problem wahr. Also es gibt sehr unterschiedliche Frauenfiguren in Computerspielen. Sie haben sich auch stark verändert über die Jahre. Es sind natürlich mehr geworden. Es gibt durchaus komplexe, normale Frauen mit vielen Eigenschaften in Games auch. Es gibt Frauen, die sehr offensiv mit ihrer Sexualität dort umgehen, die ich jetzt aber nicht als sexistisch sehen würde. Also Bayonetta ist so ein Beispiel. Ja? Also Bayonetta ist auch so eine Actionfigur, die ein bisschen aussieht wie Sarah Palin, die auch sehr sexy in gewisser Weise ist, aber die sozusagen diese Sexualität eher so als Subjekt eigentlich verwendet. Also so im Stile von so einem Riot Girl, so würde ich das irgendwie sehen. Und dann gibt es natürlich sehr viele Frauenfiguren, wo die Sexualität tatsächlich einfach nur so billig dargestellt wird. Also wo das einfach nur so Männerfantasien sind. Von, weiß nicht, vielleicht von den Programmierern oder von der Zielgruppe. Und das finde ich tatsächlich sehr ärgerlich. Also ich finde halt, zum einen prägen sie natürlich einfach die Sichtweise auf Frauen. Auf der anderen Seite fühle ich mich davon einfach auch nicht mehr angesprochen. Ja? Also ich meine, ich spiele irgendein Fantasy-Spiel, ja, und dann steht da irgend so eine Elfe mit irgendwie so operierten Brüsten in 3D vor mir, ja. Und das ist halt irgendwie nichts, womit ich großartig was anfangen kann. Und insofern finde ich, so kontrovers die Diskussion jetzt auch gibt, sie vollkommen sehr, sehr wichtig und eigentlich überfällig.
Ich habe hier noch ein paar andere Bilder nachgelesen, die es von Frauen gibt. Zum Beispiel Frauen als sexy Handlangerinnen oder Schurkinnen. Frauen in der Rolle des kämpfenden Sexobjekts, das hatten wir schon. Frauen als Hintergrunddekoration und Frauen als jungfräuliches Wesen. Gunnar Laut, braucht man diese Klischees, um Erfolg zu haben?
Wie in vielen Produktionen braucht man die, glaube ich. Also ich finde das ganz scheußlich und ich kann auch, wie der Christian Schiffer, die weiblichen Fantasy-Heldinnen, deren Rüstung immer aus einem Stahl-BH zu bestehen scheint, auch nicht mehr sehen. Ich glaube, dass das Teil einer Nerd-Kultur ist, wenn wir das mal so offen aussprechen wollen, weil das zieht sich durch relativ viele Produkte der Nerd-Kultur, also auch Superheldenfilme oder sowas. Und ich glaube, die Spiele da alleine zu betrachten, ist fast ein bisschen kurz gesprungen. Ich glaube, man müsste halt eher sehen, wie gehen die Sachen, die aus der Nerdkultur kommen, Serien, Filme, Bücher, Memes, wie gehen die mit solchen Sachen um? Und reihen sich die Spiele da ein oder haben die Spiele da noch eine Sonderrolle? Ich fand es ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das ein zu sehr weites Abschweifen ist, aber ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, das Kickstarter-Projekt von Anita Sarkeesian, der Feministin.
Ja.
Die halt eine Fernsehdokumentation, also eine gefilmte Dokumentation machen möchte über Sexismus in Videospielen im weitesten Sinne und da um Finanzierung gebeten hat, wollte $6,000 haben auf Kickstarter, hat 160.000 gekriegt. Also die Nerdkultur ist da fair genug, um sowas zu finanzieren oder aufmerksam genug und so, aber sie wurde auch harsch angefeindet von Spielern. So, du machst die Games kaputt, was soll denn das, geh woanders hin und überhaupt, die müsste nun mal richtig gefügelt werden, dann würdest du so einen Quatsch schon nicht machen. Und ich finde, da sieht man so ein bisschen die dunkle Seite der Nerdkultur, in der da bestimmte Frauenrollen einfach sehr stark angelegt sind, glaube ich.
Was heißt denn Nerdkultur in diesem Zusammenhang? Wie kann man denn das definieren? Also, ja.
Schwer zu sagen. Ich glaube, das ist eine Popkulturwelle, die halt seit ein paar Jahren neu ist. Dazu gehört das, dass die große Rückkehr der Fantasy, dazu gehört die große Rückkehr der Science Fiction in bestimmten Bereichen, dazu gehören bestimmte Fernsehserien, ich würde sagen Big Bang Theory, ohne dass ich das jetzt der Serie was Übles nachsagen möchte, ist in Bezug auf die Frauenrollen, ist Teil der Nerdkultur. Also es gibt halt eine Reihe von Popkulturprodukten, der Superheldenfilm, der jetzt wieder gekommen ist, ist, möchte ich sagen, eine Ausprägung der Nerdkultur.
Nerdkultur würde ich vielleicht ein bisschen so definieren wie als so ein bisschen außenstehender Bereich von Menschen, der da so sein eigenes Ding macht und irgendwie guckt, wie er auch Zugang zur richtigen, sag ich mal, in Anführung schafft. Also es ist schon eine abgegrenzte oder ausgegrenzte Gruppe auch ein Stück weit. Aber ich finde, man kann das doch von Computer und Videospielen heute gar nicht mehr sagen. Ich habe gelesen, dass die 2008 erstmals die Umsatzzahlen von Filmen und Musik überholt haben und das sozusagen fast das neue Hollywood ist. Das ist doch eigentlich keine Nerdkultur mehr, das ist doch fast schon Mainstream, Christian Schiffer.
Zum einen glaube ich ja, dass aus verschiedenen Gründen die Nerdkultur an sich jetzt Mainstream ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Also erstmal mit den Zahlen, also ich weiß auch nicht, also man hört diese Zahlen, hört man irgendwie jedes Jahr, dass jetzt irgendwie die Games-Industrie, die Filmindustrie überholt hat. Ich glaube, das bezieht sich aber meistens immer nur auf die Kinoeinnahmen und wenn man dann DVD dazu rechnet und verschiedene Verwertungssachen, dann relativiert sich das wieder ein Stück. Aber natürlich mit Games wird sehr, sehr viel Geld verdient und vor allem ist die Games-Kultur heutzutage sehr, sehr breit aufgefächert. Also wir haben natürlich diese großen Mainstream-Produktionen, die großen Blockbuster und wir haben aber auch eine sehr lebendige Indie-Szene, wo im Übrigen zum Teil völlig andere Frauenbilder gefahren werden oder auch anders mit Gewalt zum Beispiel umgegangen wird. Und insofern, ja, also glaube ich, kann man so diesen, also glaube ich, kann man so diesen Widerspruch zwischen Nerdkultur und jetzt Gameskultur, glaube ich, so einfach nicht herstellen von beiden Seiten.
Dave Pirmasens, gibt es auch Frauenbilder in Spielen, die Ihnen gefallen, wo Sie sagen, das finde ich gut, das funktioniert?
Ja, ich würde gerne auf die Frage zurückkommen. Jetzt muss ich natürlich, weil der Gunnar Lott auch geantwortet, muss ich auch ein paar Punkte abhaken. Mhm. Der Gunnar und ich, wir kennen uns ja, ich schätze ihn sehr. Er hat ja zuerst gesagt, er findet, wir sprechen bei Spielen über Unterhaltungsprodukte und Hollywood-Produktionen. Ich finde, das ist so ein Ausweichargument. Wenn Spiele jetzt noch ganz neu wären und klein, würde man sagen, ja, das ist ja noch ganz neu und klein und so. Jetzt sind es Hollywood-Produktionen, es wird unheimlich viel Geld mitverdienen. Man versucht auch die Kritik irgendwie abzuwehren und zu sagen, ja, da geht es ja nur um Unterhaltung. Mal ein anderes Beispiel, im Buchmarkt kommt jetzt gerade Shades of Grey auf den deutschen Markt mit Riesenauflage, 500.000 Erstauflage, dieser Sadomaso-Kitsch da aus den USA und natürlich wird es überall besprochen, alle schreiben, es ist Schund und das gleiche möchte ich auch für Videospiele. Wenn Videospiele ernst genommen werden sollen, dann müssen wir uns mit ihnen beschäftigen, auch wenn sie Schund sind. Aber es gibt ja nicht nur Schund. Mhm. Es reicht nicht zu sagen, viele Spiele sind halt einfach nur zur Unterhaltung da und deswegen brauchen wir uns nicht mit ihnen zum Thema Rassismus, Sexismus und so weiter zu beschäftigen. Nein, wir müssen, jeder, der diskutieren will, sollte darüber diskutieren und das ist auch ein Zeichen für das Erwachsenwerden des Mediums. Und der Gunnar gesagt, dass, ja, das sind so Klischees, die haben wir schon tausendmal gesehen in den alten Tomb Raider-Spielen. Das macht sie nicht besser, das ist kein Argument. Und dann hat er gesagt, dass die Figur ist ja eigentlich eine Männerfigur, da hat man halt ein paar Brüste dran geschraubt, damit es, Zitat, schön anzusehen ist. Genau, das ist halt diese männliche Sicht, wenn man so will, auch wie Feministinnen sagen würden, die privilegierte Sicht, die vielleicht uns Männern auch nicht immer auffällt, die uns aber manchmal vielleicht doch zu denken geben sollte. Und dann hat der Gunnar noch gesagt, man braucht den Sex, um zu verkaufen. Ich gebe mal ein Beispiel aus dem vorletzten Jahr. Portal 2, Riesenerfolg, ewig lang in den Bestsellerlisten mit einer Frauenfigur, die man im Spiel fast gar nicht gesehen hat und über die man nur Sachen erfahren hat über andere Figuren im Spiel. Die wurde aber auch nicht besonders, die wurde eigentlich wenig dargestellt, aber auch nicht sexy dargestellt. Und obwohl in dem Spiel praktisch kein optischer oder sonst wie Sex drin war, war das ein Riesenverkaufsschlager, das Spiel. Das heißt also, man kann sich auf dieses Argument zurückziehen und sagen, Brüste gehen immer. Das ist aber halt eine faule und eine privilegierte Sicht.
Es geht auch anders.
Es geht auch anders. Und zum Thema Nerdkultur. Die Spiele haben sich, sagen wir mal so, seit den 80er Jahren, war das am Anfang hier mit dem Commodore 64 und später dem Amiga, das war eine Kinderzimmerkultur und eine Jugendkultur. War dann in den 90er Jahren so eine LAN-Party- und Studentenkultur. Und jetzt haben wir halt durch die starke Verbreitung von Nintendo-Konsolen, also dem tragbaren DS und durch die Wii und aber auch durch so iPhone-Spiele, iPad-Spiele und Browser-Games, haben wir ein Massenphänomen. Das, sagen wir mal, das nennt man ja Casual Games, also jetzt nicht so die Pro-Gamer, die wirklich schwierige Sport- oder Militärspiele oder Strategiespiele auf Konsole oder PC spielen, aber die erreichen sehr, sehr, sehr viele Menschen. Das ist ein Massenphänomen. Und deswegen finde ich, gibt es keinen Grund, nicht über Spiele zu diskutieren, außer man will gar nicht, dass Spiele ernst genommen werden und dass Spiele eben auch als Kulturgut gesehen werden.
Aber ich glaube, da haben wir Konsens. Darüber wollen wir diskutieren. Also das ist, glaube ich, totale Einigkeit hier in der Runde, dass die Diskussion okay ist. Ich habe gelesen, 95% der Entscheidungsträger in der Spielebranche sind Männer. Christian Schiffer, ist das zu viel? Würde sich etwas ändern, wenn da mehr Frauen reinkämen in die Entscheidungsebenen?
Ich glaube schon, ja. Also ich meine, natürlich ist das, was ja Künstler oder Kulturschaffende herstellen, ja auch immer so ein bisschen Ergebnis ja ihres sozialen Umfeldes. Und ich meine, es kann natürlich durchaus sein, dass halt ein 20-jähriger Programmierer ein anderes Spiel machen würde als eine 40-jährige Programmiererin. Muss nicht so sein, aber könnte ich mir zumindest irgendwie vorstellen, ja. Also klar.
Denn die Rolle des weißen männlichen Computerspielers hat zum Beispiel auch Cory Doctorow schon kritisiert in einem Interview zu seinem Buch For the Win. Das kennen Sie wahrscheinlich alle, nehme ich mal an, oder
ja,
gehört.
Ja,
und da versucht er ja in dem Buch ein bisschen mehr Farbe in die Szene zu bringen mit seinen Figuren. Da sind ja jede Menge Frauen dabei und auch andere Hautfarben, die da mit eine Rolle spielen.
Ja, sicher. Also ich glaube natürlich, also ich glaube, man darf das gar nicht so sehr nur irgendwie von den Rezipienten denken und sich überlegen, okay, wie viele Frauen spielen jetzt irgendwie Computerspiele und wer sind jetzt irgendwie so, wer ist jetzt genau die Zielgruppe, sondern ich glaube, ja klar, also ich meine, die Leute, die das machen, die haben natürlich einen massiven Einfluss darauf, was am Ende dabei rauskommt, und das kann man ja in anderen Kulturphänomen genauso beobachten.
Wenn ich da was anfügen darf, es gibt aus dem Jahr 2000 eine Studie, wo untersucht wurde, wie Mädchen spielen und was sie spielen, von der amerikanischen Universität. Und da kam man zum Schluss, Mädchen haben sich damals zumindest von den ihnen angebotenen Frauenfiguren in Spielen eher abgestoßen gefühlt oder haben sich da halt nicht mit denen identifizieren können, sodass sie deswegen eher andere Spiele gespielt haben, also mit nichtmenschlichen Spielfiguren oder Tetris oder so irgendwas. Und natürlich haben wir nicht mehr 2000, das hat sich verändert, es gibt mehr Frauenfiguren, aber das sollte einem schon zu denken geben, weil wir wollen ja auch, dass es nicht so ein Nerd-Männer-Ding wird. Wir wollen ja, dass Mädchen auch Spaß haben am Spielen und dass die eben auch tolle Spielfiguren haben, die ihnen das gleiche tolle Spielerlebnis geben wie Jungs und Männern auch.
Immerhin 10,8 Millionen sollen es laut einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung in Deutschland sein. Also 44% der Spieler sollen Frauen sein, so die Zahlen, auch in anderen westlichen Ländern. Und das steigt ja seit Jahren, diese Zahl. Also könnte man davon ausgehen, dass sich die Spiele dann auch ein bisschen mehr ausgleichend entwickeln werden?
An wen ist das jetzt eine Frage?
Wer antworten möchte. Ich sehe sie alle drei nicht, das ist so ein bisschen schwierig hier.
Der möchte jetzt was sagen.
Ja. Ich möchte auch was sagen, aber ich möchte am liebsten wieder was zu Dave sagen, aber das ist eigentlich, das wollen wir mal nicht in so ein Streitgespräch hier ausarten lassen. Eine Sache aber ganz gerne noch, das mit der Nerdkultur habe ich eher so gemeint, wie dass der Christian Schiffer gesagt hat, das ist eine Kulturströmung, die kommt sehr daher, oder eine Popkulturströmung vielmehr, aus einer Männersicht, wurde sehr von Männern konsumiert und auch von Männern gemacht. Jetzt ist es eine Mainstream-Kultur geworden. Und deswegen sehen wir jetzt plötzlich wieder überall Frauenfiguren, die wir überwunden geglaubt haben. Und ich wollte bloß darauf hinweisen, dass die Spiele ein Teil dessen sind und dass es immer schwierig ist, Sachen, die vielleicht einer übergreifenden Strömung angehören, einzeln zu betrachten. Das nur als Kleinigkeit am Rande. Mhm. Ansonsten glaube ich, dass es weiterhin so ist, dass es ganz, ganz, ganz viele Angebote im Spielemarkt gibt, die sich ganz spezifisch weiterhin an die typische männliche Zielgruppe richten, an die 25-jährigen weißen Männer, und dass man das denen Spielen auch immer sofort ansieht. Und dass die Zahl der Spielerinnen steigt, die steigt aber auch auf anderen Spielen. Also die findet dann halt an anderer Stelle statt. So, gehe weiterhin, ohne dass ich jetzt statistische Daten hätte, fest davon aus, dass das meistverkaufte Videospiel der letzten Jahre, also die Call of Duty-Reihe, ein Kriegsspiel, ordentlich brutal und so, Kriegsthema, dass das nahezu ausschließlich von Männern gespielt wird und auch dafür gemacht ist. Und das sind aber die Mainstream-Produktionen, die Debatte beherrschen, weil sie so sichtbar sind und weil es halt auch die Sachen sind, die sich verkaufen. Natürlich gibt es darunter eine Indie-Szene, die das alles differenziert sieht. Aber wie es halt so ist, man spricht halt über die großen publizierten Werke. Und da sind wir ein bisschen vorangekommen. Ich finde bei Tomb Raider sogar ein ganzes Stück, aber halt auch nicht so wahnsinnig viel.
Die Frage ist ja auch, wie könnte denn ein Spiel für Frauen aussehen? Ich meine, im Film kann man sich das ganz gut vorstellen. Das sind dann meistens so Liebesfilme oder Beziehungsgeschichten und ähnliches. Aber wie kann man das dann auf das Computerspiel übertragen?
Aber ist das nicht schon sexistisch?
Das ist jetzt aber wirklich sexistisch.
Ja, Moment, nee. Ich habe, also, jetzt hänge ich mich hier aus dem Fenster. Ich habe zumindest beobachtet, auch an mir selbst, dass es schon unterschiedliche Rezeptionsgewohnheiten gibt, auch im Film. Dass Männer oft schon mehr Action mögen, was ja nicht schlimm ist, und Frauen mehr halt Beziehungsthemen oder Liebesgeschichten oder ähnliches. Und dass man dann versucht, das manchmal auch in Filmen zu mischen, damit beide Geschlechter zusammen reingehen, es sozusagen Konsens gibt darüber, wir können uns das beide angucken. Das ist, finde ich, Realität, die ich erstmal grundsätzlich nicht schlimm finde.
Also ich finde ja diese Ausschließlichkeit gefährlich. Ja, also tendenziell kann man dem wahrscheinlich nicht widersprechen, dass es so halt zu gefühligen Themen, dass da viele Frauen sich hingezogen fühlen. Und Männer vielleicht, so die spielenden Männer, gerade so die Hardcore-Gamer, dass die eher so Action bevorzugen. Das könnte man schon teilen. Man kann sich natürlich aber die Frage stellen, warum ist es so? Es kann auch an den schlechten Angeboten liegen. Ne? Und es gibt halt auch Spiele, die zeigen, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also nehmen wir mal so ein Spiel wie Dead Space. Das ist ein Science-Fiction-Shooter mit sehr viel Splatter-Action, also man muss da so Aliens oder Zombies zerlegen, aber die Hauptfigur hat auch, also er kommt auf ein verlassenes oder vermeintlich verlassenes Raumschiff und er hat aber auch eine emotionale Geschichte, nämlich auf diesem Raumschiff hat seine Frau Dienst getan und die taucht dann auch immer in so Videobotschaften auf und das ist, glaube ich, jetzt nichts, wo die männlichen Spieler sagen würden, hier Gefühle um Gottes Willen. Nein, das ist für die Handlung auch sehr, sehr interessant. Und umgekehrt glaube ich eben auch, dass weibliche Spieler eben auch Spiele mit Action und teilweise auch mit Gewalt mögen, wenn es denn entsprechend vermittelt ist. Es muss halt nicht alles so klischeehaft sein. Die Figuren müssen ja nicht so aussehen wie bei Gears of War ein muskelbepackter Bodybuilder sein. Also sagen wir mal so, man kann sich jetzt auf das zurückziehen, wie es jetzt ist und was man halt so statistisch erhebt. Man findet aber nicht unbedingt jetzt logische Schlüsse, sondern vielleicht nur Korrelationen, die nicht unbedingt heißen, dass es so sein muss, sondern es könnte auch anders sein, wenn denn die Spiele, die herauskommen würden, vielfältiger wären und wenn die Spielemacher kreativer wären. Siehe auch eben das vorhin schon genannte Portal 2.
Oder mutiger wären.
Oder
ich meine, man
wären.
Darf auch nicht vergessen, dass wir jetzt gerade in einer Phase sind, in der die Spielindustrie aus verschiedenen Gründen, die jetzt hier zu weit führen, wahnsinnig risikoavers ist und sich momentan eher darauf konzentriert, bewährte Konzepte runterzureißen. Ich glaube, dass, ich habe ja vorhin das Beispiel von der, oder der Christian hat es ja auch gesagt, von der Fantasy-Heldin, die da irgendwie nur den Stahl-BH anhat. Ich glaube, wenn das fehlen würde, würden nicht die männlichen Fantasy-Leser, Gucker oder Spieler Sturm laufen und sagen, wir wollen aber die vollbusigen Elfen. Das liegt halt, das ist halt so, man nimmt das halt so mit. Weil der Blick ist ja schon so, wie der Dave sagt, so, dass man das nicht mehr wahrnimmt, weil es halt schon immer da ist.
Es aber, ist also eine Qualitätsfrage auch, ne? Also auf welchem Niveau oder wie kreativ
genau,
ist die Entwicklung?
Aber das, um noch einen halben Satz dazu zu sagen, das ist es, was ich vorhin meinte. Wir sprechen hier nicht über Literatur. Wir sprechen hier über ein sehr kalkuliertes Unterhaltungsprodukt, legen aber in manchen Fällen, das zudem auch noch eine Mechanik hat, also man darf nicht vergessen, dass die Spiele in der Rezeption viel schwieriger sind als Bücher oder so, aufgrund der Mechanik. Und wir legen hier aber dann manchmal, finde ich, bei den Frauenrollen anderen Sachen Beispiele an, die wir bei Independence Day im Kino nicht anlegen würden, sondern würden sagen, ja, das ist halt ein Schinken. Und das Niveau ist es halt. Das sind halt Schinken.
So. Vielleicht noch ganz kurz einen Einwurf. Also weil ich glaube, was schon wichtig ist, ist halt natürlich der Mut der Programmierer, aber genau solche Debatten, wie sie gerade führen. Also ich nenne ein anderes Beispiel. Es wurde vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren über Call of Duty diskutiert, über die berühmte Flughafenszene, wo man sozusagen über den Flughafen geht und irgendwelche Zivilisten abknallen muss. Das war eine sehr kontroverse Geschichte, aber diese Szene hat zumindest zu einem geführt, nämlich zu einer kontroversen Debatte über Gewalt und zur Frage, ob es so etwas geben könnte wie ein Antikriegsspiel. Also das, was man eben aus dem Film kennt, das, was man tut, man vielleicht nicht unbedingt gut finden muss oder so, aber das eben schwer ist, irgendwie aufs Computerspiel zu übertragen, weil man das irgendwie dort selber machen muss. Und damals haben alle gesagt, nee, das ist irgendwie total unmöglich, sowas in irgendwie in ein Spiel zu gießen. Und das zeigt ja irgendwie ausgerechnet natürlich auch diese Flughafenszene. Und jetzt erleben wir beispielsweise, dass es ein Spiel gibt aus Deutschland von der Firma Jäger, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Also ich habe es nicht gespielt, aber alles, was ich darüber gelesen habe, zeigt, dass es in diese Richtung geht. Also es ist tatsächlich ein Antikriegsspiel, wo es tatsächlich komplexe Figuren gibt. Also heißt es so. Ich habe es nicht gespielt. Aber ich glaube zumindest, also wenn das so ungefähr irgendwie einigermaßen der Wahrheit entspricht und dass es sich zumindest in diese Richtung bewegt, dass diese ganze Debatte, die man damals geführt hat, nicht überflüssig ist. So, jetzt nur mal so, würde ich nur mal so reinschmeißen wollen.
Christian Schiffer, weil Sie vorhin auch die Indie-Szene ins Spiel brachten, was wird denn da produziert? Welche Qualität findet man denn da und welche Topics, welche Sujets?
Naja, also die Indie-Szene ist ein ganz gutes Beispiel, dass das, was wir vorbesprochen haben, dass eben der Mensch, der die Spiele macht, der sehr viel irgendwie damit verbindet und dann die Spiele auch andere sind. Also in der Indie-Szene arbeiten ja sehr oft Leute, die irgendwie unzufrieden sind mit der gängigen Game-Szene, dort auch vielfach ausgebrochen sind oder die Brocken hingeworfen sind oder ihr eigenes Ding machen wollten. Und das merkt man da relativ stark. Also sehr viele von diesen Spielen leben eigentlich von der Distinktion. Also entweder, dass sie eben optisch ganz anders aussehen, also mit anderen Farben, anderen Formen arbeiten, oder einfach, dass sie ganz neue Dinge ausprobieren in der Spielmechanik, oder dass sie ganz alte Dinge ausprobieren, also dass sie zum Beispiel irgendwelche Genres, die schon lange in Vergessenheit geraten sind, wieder zum Leben erwecken. Und
Gewalt, ja, spielt das auch eine Rolle?
Ja, also natürlich gibt's auch Indie-Spiele, die gewalttätig sind, aber dann ist es wiederum so übertrieben, dass es sozusagen schon so over the top ist, dass es schon wieder so absurd ist, dass es eben nicht diese realistische Gewalt ist, die man so aus diesen klassischen 3D-Shootern kennt und die einen so dann so richtig auf die Nerven geht. Aber natürlich gibt's Indie-Spiele auch, die gewalttätig sind, klar. Also man soll jetzt nicht irgendwie denken, das ist da die Insel der Seligen, genauso wie es ja auch Independent-Filme gibt, die extrem gewalttätig sind. Ja, nur da ist dann eben die Gewalt nicht so der Selbstzweck wie bei anderen Produktionen.
Wir haben schon mehrfach hier angesprochen, dass es Unterschiede gibt in der Debatte über Filme und in der Debatte über Computerspiele. Und eine Frage dieser Sendung sollte ja auch sein, wie weit sind Computerspiele in der Mitte der Gesellschaft angekommen, und wir stellen fest, also da gibt es schon sozusagen unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema. Frage in die Runde, wie erklären Sie sich, dass man so anders über Filme als über Computerspiele diskutiert und bestimmte Debatten auch gar nicht einen großen Mainstream erreichen? Ich glaube, diese Geschlechterdebatte ist ja eher dann doch eine Insider-Diskussion.
Also Geschlechterdiskussion, alles was so sogenannte Reizworte sind wie Gender, wie Feminismus, das erreicht ja sowieso nur einen Teil der Gesellschaft. Warum das so ist, da muss man sich einfach nochmal angucken, wie jede Diskussion online läuft, wo es irgendwie um Rollen und um die Frauen der Gesellschaft geht. Da kann man die Frauenquote nehmen, da kann man die Bezahlung von Frauen nehmen, viele andere Themen, wo unheimlich viele Emotionen im Spiel sind und viele Leute auch sich nicht beteiligen wollen. Also insofern ist das jetzt bei Spielen, dass man da nicht drüber diskutieren will, ist jetzt auch nicht so viel anders als bei anderen Themen. Es ist halt nur so, wenn man jetzt so in den Medien oder in der Politik über Sexismus in der Gesellschaft definiert, sind jetzt Spiele nicht gerade das Erste, was einem einfällt, weil es so viele andere Sachen noch gibt, über die man reden kann.
Aber dennoch, ich will kurz dazwischen gehen, scheint doch die Rezeption von Computerspielen auf Fachmagazine beschränkt zu sein. Also über Musik, Film, Kunst wird in den Feuilletons diskutiert, es wird rezensiert. Aber Spiele schaffen es doch höchstens mal einen Einspalter auf die Medienseite.
Jein, das stimmt nicht, es ist viel besser geworden. Also es ist halt so, Spiele, also maßgeblich, ich fand, es gab so einen Durchbruch, als GTA 4 rausgekommen ist. Damals das teuerste Spiel aller Zeiten, Produktionskosten angeblich 100 Millionen Dollar. Hat der Spiegel einen großen Artikel drüber geschrieben, hat sich auch inhaltlich sehr damit beschäftigt. Das Spiel hat auch eine sehr interessante Geschichte, die schon sehr filmreif ist. Und danach kamen auch einige andere Artikel, also Heavy Rain zum Beispiel, so ein gespielter Film, der für die PlayStation erschien. Also es gibt da immer so Leuchttürme, wo das passiert, aber es ist halt, sagen wir mal, in den Mainstream-Medien ist es oft noch abgeschoben so in irgendeine Spalte, aber es gibt so einzelne Titel, die halt herausragen und ich glaube, es wird in Zukunft noch viel mehr werden.
Herr Lott, aber haben Sie gelacht? Oder wer?
Ja, ich habe gelacht. Okay. Ich finde, es reicht. Also ich bin gar nicht unzufrieden. Ich fand das früher ganz schlimm, die Berichterstattung in den Medien, in den Mainstream-Medien. Nicht, weil es zu wenig war, sondern weil sie tendenziös und sachlich oft falsch war. Das hat sich geändert. Tatsächlich gut beobachtet von Dave mit GTA 4, wo es eine umfassende deutschlandweite Plakatkampagne gab und plötzlich konnte jeder Redakteur von seinem Büro aus ein Plakat von GTA 4 sehen und dachte, das muss relevant sein. Ah, 100 Millionen, das ist bestimmt relevant.
Dann erzählen Sie doch noch mal ganz kurz, worum es da geht. Für alle, die es nicht wissen, die wenigen
unter halt, uns. Das ist halt, muss man jetzt gar nicht ins Detail gehen, das ist das größte Spiel der Welt zu der Zeitpunkt gewesen, also das erfolgreichste, das kommerziell aufwendigste Spiel. Das ist ein Spiel, in dem man eine offene Welt hat, also man ist halt ein Gangster und spielt so eine Art Gangstergeschichte, aber nicht geleitet oder nicht stark geleitet, sondern man ist halt sehr frei, sich in dieser Stadt zu bewegen und sich die Geschichte ein bisschen selber zusammenzusetzen. Es ist adäquat brutal und in Teilen sexistisch.
Aber auch großartig. Alles. Es war ein ganz großes Spiel.
Aber auch großartig.
Absolut großartiges Spiel. Und es war damals tatsächlich so, dass sogar die Süddeutsche die Seite 2 freigeräumt hat und die Tagesthemen darüber berichtet haben. Nur, und das war dann wiederum das Problem, als dann der Spiegel, die eine große GTA-Geschichte hatten, dann wo dann das Jahrzehnt zu Ende war, irgendwie die 20 besten kulturellen Produkte oder Ereignisse vorgestellt haben, dann waren es halt doch wieder Filme, Theaterstücke, Bücher, eine Oper und was weiß ich, aber da fehlte halt dann GTA 4. Also ich finde, damals hat man daran dann irgendwie dann doch gesehen, dass es eben dann doch nicht denselben Status hatte.
Das ist halt Mainstream-Unterhaltung. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Ich will doch gar nicht ins Feuilleton.
Da waren ja in dieser Spiegelliste waren ja Mainstream-Produktionen dabei. Ja?
Eine Oper?
Also ich meine, das war ja
eine Mainstream-Oper?
Ja. Herr Lott,
es war halt nicht nur eine Oper, sondern da war auch, was weiß ich, irgendwie Herr der Ringe dabei oder keine
König
Ahnung.
Der Löwen.
Ja, genau,
Herr
König
Lott,
der Löwen. Mh,
Sie wollen nicht ins Feuilleton. Sie wollen nicht ins Feuilleton. Warum nicht?
Was machen wir denn im Feuilleton? Das Feuilleton ist doch bedeutungslos. Also man muss sich ja nur mal, großartig setzen Sie sich in den, die Süddeutsche hat ein okayes Feuilleton, finde ich, weil es ein bisschen themenbreit ist und so. Man setzt sich halt in den Zug, in die S-Bahn, fährt von der Donnersberger Brücke zum Ostbahnhof in München. Kennt der Dave sicher die Strecke. Und dann sieht man, wie die Leute ihre Zeitung aufschlagen, mit spitzen Fingern das Feuilleton rausfiltern, es wegwerfen und dann den Sportteil lesen. Kein Mensch liest das Feuilleton und es ist auch bedeutungslos. Es dreht sich in einer unerträglichen Selbstreferenzialität um sich selber und beschäftigt sich mit Theaterproduktionen, die ohne Subventionen niemand sehen würde. Also ich weiß nicht. Also ich finde halt, die großen Spiele sind halt Mainstream-Produktionen, die halt in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, weil sie einfach gekauft werden. Und das reicht ja auch. Mhm. Also das Feuilleton bespricht ja auch nicht Indiana Jones 5 oder keine Ahnung, den Film oder Independence Day oder Avengers vielleicht noch.
Da muss man ja doch schon auch sagen, es geht ja hier auch um Definitionsmacht. Und da hat der Feuilleton doch einen ganz wichtigen Einfluss, weil es gibt in Deutschland Kulturförderung. Wie du schon gesagt hast, Theater werden massiv subventioniert. Ich glaube, in München ist jede Theaterkarte von der Oper ist irgendwie mit 150 Euro subventioniert.
Mehr.
Oder noch mehr. Und für Spiele werden ganz wenig Subventionen ausgegeben. Und das hängt aber auch davon ab, was die Leute, die da am Drücker sitzen und die solche Subventionsgelder rausgeben, was lesen die denn? Die lesen den Feuilleton. Und eben auch dieses ganze Kulturestablishment in Deutschland, wenn man halt will, dass Spiele ernst genommen werden, dann ist es auch wichtig, dass im Feuilleton halt was über Spiele drinsteht.
Christian Schiffer, wollen Sie ins Feuilleton oder haben Sie das Essay-Magazin jetzt herausgegeben, weil Sie sich sagen, das ist vielleicht der bessere Platz, um über Spiele zu reden?
Also ich habe das Essay-Magazin nicht deswegen rausgegeben, damit Spiele irgendwie ins Feuilleton kommen. Das ist irgendwie so ein ganz netter Kollateral.
Eben als Alternative meine ich auch, ne? Dass Sie sagen, ich will ja gar nicht ins Feuilleton, sondern ich mache das hier in meinem Essay-Magazin.
Also das gar nicht. Also ich meine, ich glaube, das ist schon okay, wenn irgendwie neben der WASD Spiele auch noch irgendwie im SZ-Feuilleton oder sowas existieren. Ich glaube, da gibt es keine Kannibalisierung. aber ich meine natürlich finde ich, dass Spiele auch ins Feuilleton Kreuzfeuertor gehören, aus den ähnlichen Gründen, wie sie Dave genannt hat. Also die Spieleförderung in Bayern ist irgendwie 430.000, die für den Film 27 Millionen oder sowas. Ja, also da gibt es schon noch einigen, also da ist einiges aufzuholen.
Aber das stimmt doch alles nicht.
Auch
Christian, das hört man immer.
Das sagt Herr Lott jetzt, ja?
Ja, das ist also immer diese Gegenüberstellung. Da sprechen wir von 430.000 öffentlichen Geldern, Steuergeldern. Und bei den Filmen ist es ja diese Mischsubvention, die zum großen Teil über einen Abzug von den Kinotickets kommt. Also das bezahlt ja der Konsument und die Industrie erstmal selber den Großteil dieser 27 Millionen.
Und warum gibt es so einen Abzug nicht bei verkauften Spielen?
Weil die Spielindustrie das nicht so gerne hätte.
Ja, könnte natürlich auch irgendein Kulturstaatssekretär sagen, wir müssen was für kreativere und neue und Independent-Spiele tun und wir führen sowas ein. Also
ja, der Punkt ist jetzt, das kannst du nicht verordnen.
Zahlen und Details sind völlig egal. Man kann einfach sagen, es gibt halt gesetzte Medien, die anerkannt werden und in Listen auftauchen, wie vorhin vom Christian im Spiegel genannt. Und die Spiele, denen rucht immer noch so dieses Gefühl der Kinderzimmer und der Jugendkultur an und deswegen zählen die für viele einfach noch nichts. Je älter und je feuilletonistischer die Leute sind, desto weniger zählt das. Und ich freue mich, wenn das ändert, und das wird sich biologisch ändern, weil immer mehr Leute spielen, immer mehr Leute kommen dann halt auch neu in eine Redaktion und die bringen dann halt auch ihre neue Sozialisierung mit Spielen mit. Insofern ist das alles Teil einer Entwicklung und kann nur besser werden.
Denn es stellt sich tatsächlich ja die Frage, weshalb kann man sich mit einem Theaterbesuch als kulturell interessierter Mensch zeigen, während man wohl kaum stolz verkünden würde, regelmäßig Computer zu spielen?
Ja, weil es Vorurteile gibt.
Naja, also es ist ja auch nicht, also die Anzahl der kulturell relevanten Videospielproduktionen ist ja, hängt von der Dehnbarkeit des Kulturbegriffs ab, sag ich mal.
Wie beim Film auch und beim Fernsehprogramm auch.
Ja.
Also guck dir die Filme an, die subventioniert werden. Ja, das sind halt teilweise auch Krimis und Thriller und sonst irgendwas, ja, die auch Unterhaltungsfilme sind.
Die deutsche Filmförderung ist ja so eine ganz komische Mischung aus Exportförderung und Kulturförderung. Das ist halt in der Tat eine Establishment-Frage, da hat der D völlig recht. Ja, da sitzen halt Leute, die seit Jahren da sitzen. Das wird sich biologisch ändern, da habe ich gar keinen Zweifel.
Eben, Christian Schiffer, liegt es daran, dass, wie Sie mal geschrieben haben, Computerspiele eben noch ein junges Medium sind, gerade mal ein paar Jahrzehnte alt, dass sich das erst sozusagen etablieren muss?
Oh ja, zum Teil vielleicht schon, aber es ist natürlich eine Vielzahl von Gründen. Ich meine, der eine ist tatsächlich, ist das Biologische natürlich, und da hat sich ja viel geändert. Ich meine, vor 10 Jahren, da gab es halt irgendwie kaum Artikel irgendwie im Feuilleton. Und natürlich braucht man auch die Leute, die darüber schreiben, ja, ganz einfach. Ja, ich meine, es ist halt auch eine, eine Kultur, Form, die man einfach auch erlernen muss oder die man können muss. Man kann nicht irgendwie in so einem Feuilleton jemanden sagen, der bisher irgendwie dem Regisseur zum oder dem Dirigenten zum 70. gratuliert hat, hey, schreib mal irgendwie einen schönen feuilletonistischen Artikel irgendwie über GTA, ja? Also da braucht man einfach die Leute und das dauert einfach auch ein bisschen. Und mittlerweile gibt es aber auch die Leute, das sehe ich ja irgendwie auch an meinem Magazin, wo ich ja irgendwie Leute zusammenstellen konnte, die eben gut über Spiele schreiben. Und es haben sich jetzt allein schon irgendwie 12 gemeldet, die unbedingt auch schreiben wollen und sowas. Also diese Leute gibt es halt mittlerweile und das ist eine der Voraussetzungen. Und ich wollte noch ganz kurz irgendwie zu diesem Thema sagen, wieso Spiele irgendwie im Feuilleton auftauchen sollten. Also okay, dann relativiere ich irgendwie das mit der Förderung, weil das war mir tatsächlich so nicht bekannt. Aber ich denke tatsächlich, solche Debatten, wie wir sie irgendwie jetzt hier gerade führen, über Sexismus oder über Gewalt und so weiter, die finde ich halt im Feuilleton halt gut aufgehoben. Und ich glaube, da unterschätzt man dann auch ein bisschen die Relevanz des Feuilletons. Und deswegen würde ich solche Debatten, wie wir sie jetzt hier gerade führen, da tatsächlich gerne lesen. Und im Übrigen werden auch Mainstream-Produktionen in Feuilletons mittlerweile besprochen, also auch im Film. Also selbstverständlich hat sowas wie 300 oder irgendwie sogar Green Lantern habe ich irgendwie einen Artikel irgendwie im Feuilleton gelesen. Also ich glaube, da ändert sich natürlich das Feuilleton auch sehr, sehr stark und muss es auch. Ja, also die Zukunft des Feuilletons liegt nicht darin, irgendwie dem Dirigenten zum 70. zu gratulieren. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch daran vielleicht ein bisschen liegt, dass es eben schon ein bisschen schwieriger ist, Computerspiele zu rezipieren. Ich meine, ins Theater, da geht man einfach rein und ein Buch schlägt man auf und einen Film, da geht man einfach ins Kino. Aber Computerspielen erfordert schon noch ein bisschen mehr Fähigkeiten.
Es ist eine Kulturtechnik, um jetzt endlich mal das Wort zu finden, das ich vorher gesucht habe. Und dessen muss man sich dann auch bewusst sein, klar, ja.
Nur, also so ist es ja nicht. Man geht ja nicht in ein Theaterstück und rezensiert es. Die Leute, die das machen, die haben dann entsprechend was studiert dazu. Die gehen, seit sie 15 sind, ins Theater und die haben das ganze Vorwissen, um einzuschätzen zu können, ob die Inszenierung gut ist oder schlecht oder an was sie das Stück jetzt in der klassischen Theorie so alles erinnert. Und bei Spielen ist halt auch so, da kann man halt nicht irgendeinen Germanisten, der noch nie gespielt hat, hinsetzen. Da muss es halt auch jemand sein, der schon eine lange Spielerfahrung hat oder der sich damit intensiv beschäftigt hat. Aber es ist nicht besser oder schlechter als bei anderen Medien. Es ist halt nur die Frage, die Entscheidungsträger, sagen die, ich kaufe mir solche Leute ein oder solche Artikel und finde, dass das wichtig ist oder eben nicht. Und es wird wichtiger, aber es ist im Moment immer noch unwichtiger als andere Themen. Trotzdem ist das Feuilleton wichtig, weil wichtige gesellschaftliche Debatten im Feuilleton geführt werden. Historikerstreit war im Feuilleton. Die Plagiatsdebatte um Gutenberg und auch um Helene Hegemann war im Feuilleton. Und viele andere Debatten finden im Feuilleton statt. Und jeder, den es nicht interessiert, darf das gerne aus der Zeitung rausnehmen und ins Altpapier werfen. Aber es gibt viele Interessierte und die Leute sind auch wichtig.
Ich glaube, Spiele sind für viele tatsächlich immer noch eine fremde Welt, würde ich jetzt mal so ungeschützt sagen. Dennoch habe ich gelesen, die Schlagzeile: Games sind das Leitmedium der Zukunft. Wie sehen Sie das? Wird das so dahin kommen?
Sehr zugespitzt. Also man darf ja ein Medium auch nicht positiv überhöhen. Ne? Man kann sagen, das ist alles Müll, das stimmt nicht. Man kann sagen, boah, das ist die Zukunft. In Zukunft werden wir nur noch spielen. So ist es natürlich nicht, sondern es ist ein Medium von verschiedenen. Es bringt neue Möglichkeiten, neue Anstöße, neue Möglichkeiten, Kreativität zu zeigen und ist deswegen eine Bereicherung.
Okay. Wohin geht die Reise in den nächsten 10 Jahren? Die Technik wird sich weiter verbessern, die Grafiken werden besser, wir haben vielleicht künstliche Intelligenz, das wird zum Standard. Werden die Spiele dadurch inhaltlich und künstlerisch besser, Christian Schiffer?
Schwer zu sagen, aber ich glaube ja. Also ich meine, es gibt ja immer so bei Games so die Verklärung der guten alten Zeiten und ich hänge dem auch teilweise an, aber wenn wir uns irgendwie die Spiele vor 20 Jahren anschauen, so in der großen Breite, dann waren die eben nicht besser. Ja? Und ich glaube, in 20 Jahren wird man sich natürlich irgendwie erinnern an ganz große Produktionen und wird sagen, oh super, damals GTA und oh, ist das jetzt irgendwie langweilig.
Heutzutage sieht das heute furchtbar aus.
Ja, und oh, sieht, ach oh Gott, und jetzt riecht man ja alles, man kann alles berühren und das ist ja irgendwie, da fehlt ja vollkommen die Magie der damaligen Zeit, wo man noch diese Abstraktionsebene hatte und sowas, ja. Also ich glaube, irgendwie sowas kann ich mir gut vorstellen, aber nein, die Spiele werden nicht schlechter werden. Ich kann mir vorstellen, und das finde ich tatsächlich relativ interessant, also Sony hat ja jetzt diesen Computerspiel-Streaming-Dienst gekauft, wo man sozusagen genauso Musik oder Filme eben Computerspiele einfach streamen kann, wo es große, also damit verbunden sind große Probleme, aber zumindest eine Chance, nämlich dass Computerspiele tatsächlich noch leichter konsumierbar werden. Also heute braucht man eine Konsole oder man braucht irgendwie einen gut ausgestatteten PC und muss erstmal 17 Codes eingeben, damit irgendwie dieses Spiel überhaupt startet. Und da kann ich mir tatsächlich nochmal vorstellen, dass es vielleicht nochmal einen Schub gibt. Tatsächlich, wenn es einfach so leicht ist, ein Spiel zu spielen, wie halt abends irgendwie einen Film sich runterzuladen oder irgendwie aufzurufen, dass das da tatsächlich nochmal irgendwie, ja, nochmal was bewegt.
Welches Problem sehen Sie?
Ach, welches Problem? Ich weiß nicht. Also was mich zum Beispiel nervt, ist tatsächlich, dass Computerspiele, und das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, so sehr zum sozialen Event werden. Also sozusagen, ich bin schon vollkommen überfordert damit. Ich will mir jetzt irgendwie nur so ein FIFA 13 kaufen und werde permanent irgendwie damit belästigt, in welchen Communities ich mich da irgendwie mitmachen kann und gegen welche taiwanesischen 15-jährigen Jungs ich mich dann irgendwie da beweisen kann. Mich nervt das unsäglich. Ich fand das tatsächlich, als ich angefangen habe, Computerspiele zu spielen, eine schöne Sache war, dass man alleine spielen konnte gegen die Maschine. Also das, was sozusagen immer negativ gesehen worden ist, sozusagen der einsame Mensch vor seinem Monitor, das fand ich eigentlich ganz gut und das hat auch was und ich befürchte ein bisschen, dass sozusagen das, was auch eine große künstlerische Herausforderung ist, eine Maschine so zu programmieren, dass sie einen gut unterhält, dass das ein bisschen ein bisschen weniger sein könnte in Zukunft.
Obwohl die Technik es ja hergeben würde.
Ja, aber ich meine, die Technik, also wenn es zum Beispiel um künstliche Intelligenz geht, ja gut, also ich meine, da hat man vor 20 Jahren dieselben Probleme wie heute. Also wenn man heute irgendwie ein Strategiespiel irgend so einen Sammler losschickt, dann läuft er natürlich ins gegnerische Maschinengewehrfeuer. Und das war vor 20 Jahren auch so. Also technisch hat sich ja in der Regel immer nur so die Grafik verändert, ein paar andere Dinge. Aber also wenn es um künstliche Intelligenz geht und tatsächlich um Spielmechaniken und sowas, weiß ich nicht. Also da ist jetzt die Technik erstmal nicht das Ausschlaggebende, sondern tatsächlich die Ideen der Menschen, die Spiele machen.
So, wir sind fast am Ende dieser Sendung, haben noch 2 Minuten. Verschiedene Sachen haben wir durchdiskutiert, Geschlechterrollen, das Feuilleton, die Qualität der Spiele. Ich mache eine kurze Schlussrunde mit Ihnen, fange an bei Herrn Lott. Wo sehen Sie die Spiele in den nächsten Jahren? Was wird sich als nächstes bewegen von all dem, was wir hier diskutiert haben?
Also es gibt eine fromme Hoffnung, die ich habe. Wir haben die Narration in Spielen wesentlich vorankommen sehen in den letzten Jahren. Und zwar weg von der Narration, die sozusagen geliehen war, also Text auf dem Bildschirm, geliehen aus dem Buch, Bild auf dem Bildschirm, geliehen aus dem Comic und so weiter, hin zu einer interaktiven Narration, die dem Medium angemessen ist. Das geht seit ein paar Jahren so, dass die Narration in dem Spiel selber stattfindet, mit direkten Dialogen und so. Das sehe ich noch wesentlich voranschreiten bei den großen Produktionen. Und ansonsten sehe ich, dass Spiele halt einfach noch viel mehr Teil der Gesellschaft werden, weil sie sich auf Mobile, auf Smartphones, weil sie überall da sein werden und überall auch vernetzt sein werden. Ich werde auf dem Smartphone anfangen und auf der
was Christian Schiffer ja nicht so
20 so zu Ende spielen.
Nicht so gut findet, wie wir eben gehört haben.
Nee, der Schiffer ist auch schon so alt.
Herr Pirmasens, ganz kurz, wo sehen Sie, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, ganz kurz, wo sehen Sie die Spiele in den nächsten 5, 6 Jahren?
Ja, ich sehe es wie meine Vorredner und ich glaube auch, dass es einfach wichtig ist, dass wir weiterhin solche Debatten führen, dass wir Spiele ernst nehmen und ich sehe halt auch, dass sich ja politisch viel verändert. Sogar die CSU mit der Dorothee Bär hat im Bundestag so ein Testspielen gemacht mit den Leuten, eigentlich unvorstellbar vor Jahren. Das zeigt mir schon einen gewissen Fortschritt. Und auch die Piratenpartei zeigt ja, immer mehr Nerds und Nerdinnen kommen in die Politik. Insofern glaube ich, es kann nur besser werden.
Alles klar. Christian Schiffer, ich nehme Ihr vorletztes Wort als Schlusswort. Das geht jetzt nicht anders, weil die Zeit ist rum. Wir haben diskutiert über das Kulturgut Computerspiele mit den Computerspielexperten und Journalisten Gunnar Lott, Christian Schiffer und Dave Pirmasens in einer Netzreporter XL-Ausgabe des Online-Talks. Mein Name ist Vera Linz. Herzlichen Dank an Sie alle für diese Runde und machen Sie es gut. Tschüss.